ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und ahoi zu einer Stunde Literatur der ersten im März, in der es um lang erwartete Bücher geht. Ich bin Katrin Schumacher und wir lesen gleich zum Beispiel rein in das neue Buch von Judith Herrmann, die sich in drei Schritten in die Vergangenheit begibt. Es geht um ihren Großvater, es geht nach Neapel und es geht um eine kleine Geschichte verschwundener Schwiegereltern. Wie immer bei ihr, klar, tief, intensiv. Was habe ich hier noch liegen? Erzählungen von Julia Wolf, der Autorin und Übersetzerin. Ein Roman der Leipziger Schriftstellerin Laura Dürrschmidt. Zwei neue Erzählungen von Kerstin Hensel. Ja, und es ist nicht nur Frauentag diese Woche, es ist mal rund um Frauenwoche. Ein herrliches Buch zur Frauenfreundschaft. Mit dem starten wir gleich. Das Ganze an passender Musik hier bei Unterbüchern. Das hier ist Amy MacDonald.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shot to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs. This is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Versucht, das Karaoke zu singen. Das ist eine Challenge. Amy MacDonald, This is the Life, hier bei Unterbüchern in der Frauentagswoche. Und die passende Lektüre, die habe ich hier auch liegen. Menschliche Gefühle sind Forschungsgegenstand der britischen Historikerin Tiffany Wattsmith. Sie hat eine Enzyklopädie der Gefühle verfasst und eine Abhandlung über Schadenfreude geschrieben. Und ihr neuestes Buch hat sie einem Thema gewidmet, das allgegenwärtig zu sein scheint, bislang aber seltsamerweise noch nie wissenschaftlich betrachtet wurde. Die Freundschaft zwischen Frauen. Aus dem Englischen übertragen von Christin Lohmann erscheint Gute Freundin, schlechte Freundin jetzt im Hansa Verlag. Eva Geding hat das Buch gelesen.
Was macht eine gute Freundin aus? Dass wir uns immer auf sie verlassen, sie mitten in der Nacht anrufen können, dass sie uns beisteht in allen schwierigen Lebenslagen, unerschütterlich, loyal und liebevoll? Dieser Vorstellung hängt Tiffany Wattsmith an. Und sie weiß auch, was eine schlechte Freundin ist. Sie selbst. Die Historikerin forscht seit Jahren zur Kulturgeschichte menschlicher Emotionen. Doch in ihrem eigenen Leben gibt es nicht aufgearbeitete Gefühle. Brachliegende Freundschaften, unausgesprochene Verletzungen, Ratlosigkeit. Da ist zum Beispiel Alice. Watt Smith trifft sie mit Mitte 20.
Von all meinen FreundInnen war sie diejenige, die mir am stärksten das Gefühl gab, dass ich wichtig war und alles erreichen konnte, was ich wollte,
schreibt sie. Dass sich die beiden immer mehr entfremden, trifft sie tief. Wie konnte das passieren?
Schließlich hatte keine von uns der anderen den Freund ausgespannt, sie bei ihrem Chef angeschwärzt oder sonst ein Hollywood-Klischee erfüllt. Es war eher wie ein schleichendes, lautloses Versickern der Leichtigkeit. Als wäre sie verdunstet und hätte eine Kruste aus Misstrauen hinterlassen.
Ausgehend von ihren eigenen Beziehungen untersucht Watt Smith in ihrem Buch Freundschaften unter Frauen und speziell den Begriff der schlechten Freundin. Worin unterscheiden sich Frauenfreundschaften möglicherweise von denen der Männer? Und mit welchen Erwartungen, Mythen und Ängsten waren diese Allianzen über die Jahrhunderte verbunden? Dafür schöpft sie aus historischen Gerichtsakten, philosophischen Traktaten und viktorianischen Benimmratgebern ebenso wie aus der Popkultur von den Spice Girls bis zur amerikanischen Fernsehserie Friends. In die drei Abschnitte Verstrickungen, Trennungen und Bündnisse unterteilt, richtet Watt Smith ihr Augenmerk auf die Zeit vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Sie blickt aber auch darüber hinaus weit in die Geschichte, in Mittelalter und Renaissance.
Bei der akribischen Durchforstung verstaubter Steuerunterlagen und Gerichtsprotokolle aus der frühen Neuzeit fanden HistorikerInnen in den Stadtarchiven Hinweise auf Freundinnen, die in Wohngemeinschaften lebten, ihren Besitz zusammenwarfen und sich gegenseitig versorgten und unterstützten. Sie führten gemeinsam Geschäfte, arbeiteten als Geldverleiherinnen, Strickerinnen, Tabakverkäuferinnen und Seidenhändlerinnen.
Freundschaften zwischen Frauen, so ihre Erkenntnis, wurden bereits damals mit Skepsis betrachtet.
Freundschaften verhalfen Frauen zu Unabhängigkeit und Autonomie. Durch sie konnten sie sich gegenseitig beschützen und Einfluss gewinnen in einer Welt, die nicht für sie gemacht war, weswegen es kein Wunder ist, dass sie verspottet und abgetan wurden.
Anfang des 20. Jahrhunderts wendete sich die offizielle Sicht auf Frauenfreundschaften vollkommen. Bis heute gelten Empathie, Fürsorglichkeit und emotionale Intelligenz als typisch weibliche Stärken. Watt Smith sieht auch das kritisch.
Stereotype Geschlechtszuweisungen aber helfen niemandem. Und das gilt gewiss auch für die von uns selbst gewählten Narrative, die wir über Freundschaft verbreiten. Der Kult über Frauenfreundschaften heizte letztlich nur neue Vorstellungen darüber an, wie Freundschaft generell aussehen sollte. Mit den Überbleibseln dieser Vorstellungen leben wir noch heute.
Diese Vorstellungen über Bord zu werfen lohnt sich. Das zeigt uns die Autorin in ihrem Buch »Gute Freundin, schlechte Freundin« anhand vieler Beispiele weiblicher Allianzen, die trotz Konflikten fortbestehen. Etwa den Wohnprojekten von Frauen unterschiedlichen Alters. Watt Smith sieht sie als Mittel gegen die grassierende Einsamkeitsepidemie, von der vor allem ältere Frauen betroffen sind. Statt perfekt reiche es, eine hinreichend gute Freundin zu sein, resümiert die Autorin. Ihr Buch ist ein ermutigendes Plädoyer dafür.
Eva Geding war das über das Buch »Gute Freundin, schlechte Freundin« von Tiffany Watt Smith. Das wurde von Christine Lohmann ins Deutsche übertragen, erschienen im Hansa Verlag Berlin.
What would a man not do? What would a man not say? What would a man not agree to? What would he not betray? Where would a man feel to trespass? Where would a man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. He'll spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight.
What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? You find a job, he'll work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. He'll save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. Ah, the stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface, the surface of Mars. What would a man not do? What would a man not say?
Sting war das mit For Her Love. Mit ihrem Debüt Sommerhaus später hat Judith Herrmann 1998 eine ganze Lesegeneration in den Sog ihrer betörenden Sprache gezogen. Es kamen dann Erzählungsbände und Romane wie Nichts als Gespenster und Letty Park. In den Frankfurter Poetikvorlesungen von 2021/22 hat Herrmann, die vorher nie Privates preisgegeben hat, auch über ihre Kindheit und Jugend in Berlin erzählt und auch ihren Großvater erwähnt. Fortgeschrieben hat sie die persönlichen Anklänge in ihren Büchern Daheim von 2021 und Wir hätten uns alles gesagt von 2023. Aber jetzt ist mit Ich möchte zurückgehen in der Zeit ein Buch erschienen, das nochmal tiefer taucht. Katrin Krämer hat es gelesen.
Manchmal ist eine Suppenkelle eben nicht nur eine Suppenkelle.
Ich wollte meine Schwester fragen, ob sie die Kelle vor Augen hätte, mit der wir uns bei unseren Eltern Suppe auf den Teller füllen, die silberne Kelle unseres Großvaters. Aber ich war mir sicher, dass sie sich darauf nicht einlassen würde. Ich war sicher, sie würde das Gleiche sagen wie unsere Mutter. Nun, es ist einfach nur eine Kelle, oder?
Dabei handelt es sich bei dieser Suppenkelle um ein Geschenk, das der Großvater seiner Tochter, also Judith Herrmanns Mutter, gemacht hatte. Was für Herrmanns Mutter aber einfach nur eine Kelle war, ist für die Erzählerin ein mit historischem Ballast aufgeladener Gegenstand. Denn der Großvater war als SS-Mann im polnischen Radom. Hier haben die deutschen Besatzer ein KZ-Außenlager betrieben und 1941 ein Ghetto eingerichtet. Warum genau er dort war und welche Schuld er auf sich geladen hat, das will Judith Herrmann herausfinden und mietet sich für ein paar Wochen eine Wohnung in Radom.
Eine Suche, die tatsächlich so stattgefunden hat und in der es zumindest im ersten Teil des Buches keine fiktive Handlung gibt. Also ich habe mir nichts ausdenken können, sondern die Aufgabe war, das Wenige zu finden, das ich heute noch über ihn in Erfahrung bringen konnte.
Ein Foto, das zeigt, dass ihr Großvater wirklich in Radom war, hat Judith Herrmann dabei.
Mein Großvater auf einem Motorrad der SS am Rand eines weiten Platzes. Ich sah mir dieses Foto immer wieder an. Ich ging nie ohne dieses Foto aus dem Haus. Ich trug es bei mir wie ein Soldat, ein Foto seiner Liebsten. Ich hatte meinen Großvater in keiner Weise lieb. Ich trug ihn feindselig bei mir.
Irgendwann findet Judith Herrmann den Platz, an dem das Bild aufgenommen wurde. Als sie feststellt, dass der Platz auf dem Foto und der Ort, wo sie nun mehr als 80 Jahre später steht, identisch sind, durchfährt sie eine Erkenntnis.
Es war weder befriedigend noch schockierend. Am ehesten war es banal. auf alle Fälle endgültig. Ich glaube, auf eine kindliche Weise habe ich mir vielleicht gewünscht, dass ich diesen Platz nicht finden würde. Dort zu stehen und diese Koordinaten festlegen zu können und zu verstehen, er ist tatsächlich in dieser Funktion als ein ziemlich hochrangiger SS-Offizier dort gewesen, hatte eine Endgültigkeit eben und die war schrecklich. Gleichzeitig war es so, dass sich etwas geschlossen hat.
Obwohl, ich möchte zurückgehen in der Zeit.
Es ist kein Essay, es ist auch kein Journal, es ist Text.
Obwohl sich der Text im gewohnt hermannschen, ruhigen Erzählfluss liest, kann man spüren, wie getrieben die Autorin ist, davon Antworten zu finden und Leerstellen mit Gewissheiten zu füllen.
Ich hatte das Gefühl, wirklich stehen bleiben zu müssen und mir das eigene und das Leben der Familie ansehen zu müssen. Und es war erstaunlich, auf wie viele leere Räume ich da gestoßen bin.
Die erhoffte Resonanz muss Judith Herrmann, das wird im Lauf des Textes immer deutlicher, aber in sich selbst finden. Denn ihre Mutter kann oder will sich nicht an den eigenen Vater in SS-Uniform erinnern.
Meine Mutter hatte keine Zeit gehabt, ein Archiv über ihren Vater zu erstellen. Er war gegangen, ohne dass sie sich Bilder von ihm hätte machen, Urteile hätte fällen können.
Im zweiten Teil dieser Zeitreise im Kapitel Napoli besucht Judith Herrmann ihre Schwester in Neapel. Aber auch mit ihr lässt sich das Gespräch über die ungeklärten Fragen nicht herstellen. Und dann gibt es noch ein Appendix-Kapitelchen, überschrieben mit dem schönen dänischen Ausdruck Tidslomme, Zeittäschchen. Hier erfahren wir, dass die Schwiegereltern der Erzählerin einmal einfach tagelang verschwunden waren und nie darüber sprachen, was vorgefallen war. Was diesen Text von Judith Herrmann im Innersten zusammenhält, ist ihre kraftvolle, magnetisierende Sprache, mit der sie über die Leerstellen des Lebens erzählt und die Erkenntnis, dass man die manchmal einfach aushalten muss.
Katrin Krämer war das über Judith Herrmanns Buch »Ich möchte zurückgehen in der Zeit«, erschienen beim S. Fischer Verlag. Und mein Spezialtipp dazu, am schönsten ist es, wenn man dieses Buch von der Autorin vorgelesen bekommt, wie hier. Die Zitate, die stammten aus dem gleichnamigen Hörbuch, das als ungekürzte Autorinnenlesung im Hörverlag erschienen ist.
Taking risks is a cold shower when you're drunk and freezing. Riding a bike's the closest thing to flying freely. Opening up is like telling the truth and somebody disbelieving. Picture is like lying to your brain. Growing up is starting to call everything mundane. Living alone is like dirty talk to an empty wall on a Sunday night. What a life. And everybody is getting on the green line. Second time watching MTV.
gerade frisch rausgekommen, neue Musik von Joe the Man, the Music aus Australien. Dieser Titel, der hieß Rocket Science. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Die Schriftstellerin Julia Wolf, die hat vor 10 Jahren beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mitgemacht. Sie hat die Geschichte von einem Mann vorgelesen, der im Badezimmer zusammenbricht. Und sie wurde prämiert. Auf Fotos sah man Julia Wolf fast verschwinden hinter einem prächtigen Blumenstrauß. Und noch als sie auf der Rückreise ins Flugzeug stieg, hielt sie ihn fest. Inzwischen sind einige Romane von Julia Wolf erschienen und in den letzten Jahren auch Übersetzungen aus dem Englischen. Jetzt erscheint wieder ein Buch mit eigenen Texten von Julia Wolf, mit Erzählungen. Es heißt Du hier. Claudia Ingenhofen stellt es vor.
Die beste Geschichte oder eine der besten Geschichten handelt von Ruth, die von anderen Kita-Müttern genervt ist. Mütter, die selbstgemachte Energiebällchen preisen, ohne Zucker, nur mit Datteln gesüßt. Endlich hat Ruth die weniger beflissene Fee kennengelernt. Sie trägt Klamotten aus der Kleiderkiste und trinkt Bier aus der Dose. Ruth fühlt sich ihr nahe, schickt ihr Fotos und Lieblingslieder, bis Fee ihr eines Tages ausweicht und nicht mehr antwortet. Ruth will nicht wahrhaben, dass ihr das nicht zum ersten Mal passiert. Ihr Mann hat schon öfter kritisiert, wie sie sich an eine neue Bekannte klettet und sie vergöttert. In Ruths Kopf blitzt das Wort Impulskontrolle auf. Sie habe eine kurze Lunte, rechtfertigt sie sich, wenn sie wieder irgendwo ausfallend geworden ist oder gebrüllt hat. Diesmal hat sie ihren 4-jährigen Sohn geschubst, heftig. Fee war dabei. Mehrfach hatte sie ihn ermahnt, nicht an ihr rumzufummeln, aber er lachte nur.
Hör auf! Ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll. Seine lästigen Hände überall. Seine lästigen Hände auf meiner Brust. Kurze Lunte. Ich kann das nicht anders erklären. Und klar, macht man nicht. Macht Mama nicht.
Julia Wolf erzählt von Frauen, die ihren Platz im Leben suchen. Sie sind um die 40, haben eine gute Ausbildung, nutzen sie aber nicht. Stattdessen sind sie von Unruhe getrieben. Wütend, trotzig. Sie wissen, dass sie zu viel trinken. Der Führerschein ist schon weg. Und auch, dass nur sie selbst etwas daran ändern können. Ihre Umgebung nehmen sie in überscharfen Konturen wahr. Eine von ihnen hat der Geburtstagsparty ihrer Freundin entgegengefiebert. Die Corona-Jahre haben sie verkümmern lassen. Jetzt wird sie in einem tollen Outfit nachfeiern und die Nacht durchtanzen. Als es soweit ist, möchte sie sich am liebsten davonstehlen.
Jetzt, sagt die Stimme in deinem Kopf, bei aller Liebe ist der Musikgeschmack deiner Freundin ziemlich mies. Die Freunde deiner Freundin mittelmäßig. Eure Freunde. Ihr alle so mittelmäßig und blass.
Sie trinkt zu viel Sekt, gießt Bier hinterher und macht sich in die Hose. Betrunken verschwindet sie, torkelt durch die Nacht, verläuft sich. Beklemmend die Situation, als ein Fremder sie abschleppen will. Aber die Geschichte endet anders als erwartet. Julia Wolf findet immer einen überraschenden Dreh. Faszinierend. Manche Geschichte ist atmosphärisch so aufgeladen, dass man ungeduldig weiterliest, auf die Gefahr, ein Detail zu verpassen. Zum Beispiel in der Geschichte von der Frau, die allein mit dem Baby im Ferienhaus bleibt, während der Mann in seine Firma gerufen wird. Nachts hört sie ein Geräusch.
Die Tür zur Terrasse steht einen Spalt breit offen. Sie tritt an die Tür, will sie schließen. Wie ein Blitz sein Arm. Er stößt die Tür auf, ihr mit voller Wucht gegen die Stirn.
Julia Wolf setzt uns unter Strom. Sie spielt mit dem Grusel. Die Frau hatte doch schon vorher albtraumhafte Fantasien. Oder wird sie wirklich von einem Einbrecher überwältigt? Auch stilistisch ist Julia Wolf ideenreich. Eine Geschichte ist als Selbstgespräch verfasst, die andere distanziert vom Rand erzählt. Die dritte besteht aus einer Kaskade von E-Mail-Entwürfen. Lässig erwähnte Details bebildern das jeweilige Setting. Die seifige Begrüßung des Hotelpersonals, die Fadendichte der Bettwäsche, das ausgeleierte Gummiband der Unterhose. Etwa 20, 30 Seiten lang sind die einzelnen Erzählungen, manche so reichhaltig wie ein ganzer Roman. Wenn ich aus den Neuerscheinungen dieses Frühjahrs nur ein einziges Buch auf die einsame Insel mitnehmen dürfte, es wäre »Du hier« von Julia Wolf.
Claudia Ingenhofen war das mit ihrer Empfehlung. Julia Wolf, Du hier, ist erschienen im Verlag DTV.
I wish too much for you. other like pain. I'm left with only my desire to change. So what I stay in bed.
Mit One and a Half Stars. Romane über toxische Männlichkeit gibt es so einige. Klapper von Kurt Prödel zum Beispiel oder Coming of Carlo von Lisa Kränzler. Die Leipziger Autorin Laura Dürrschmidt, die hat jetzt den Spieß rumgedreht und über toxische Weiblichkeit geschrieben. Sie erzählt in ihrem Debütroman Sommer der schlafenden Hunde eine düstere Coming-of-Age-Geschichte, in deren Zentrum drei Frauen stehen, deren Miteinander eher von Gewalt und Kontrolle geprägt ist als von Zärtlichkeit. Tino Dallmann stellt das Buch vor.
Schon die erste Seite setzt den Ton, der den gesamten Roman von Laura Dürrschmidt bestimmt. Eine Hündin liegt tot in einem Bachlauf. Der Kopf des Tieres wurde mit einer Schaufel eingeschlagen. Überall findet sich Blut. Auch an Lena, die für die Tat verantwortlich ist.
Ich hätte sagen können, dass Laika mich angegriffen hatte. Das wäre wohl die Wahrheit gewesen. Dieser Hund hatte mich schon immer gehasst. Mit leeren Augen hatte er mich angesprungen und ich hatte mich gewehrt. Und ich hatte das Recht gehabt, mein Leben zu verteidigen, oder nicht? Aber ich sagte, sie hat es einfach verdient.
Wie groß Lenas Abneigung gegenüber dem Tier ist, zeigt sich daran, dass sie die Hunde nicht nur umbringt, sondern auch ihren Namen annimmt und sich fortan von anderen Laika nennen lässt.
Diese Hündin hatte mich immer gehasst. Jetzt war sie tot. Und ich hatte ihren Namen übernommen, um ihr eins auszuwischen. Um zu sagen, siehst du, Laika, nichts auf dieser Welt gehört einem für immer. Auch dir nicht, du hässlicher Scheißköter. Dir gehört gar nichts.
Dürrschmidts Roman spielt während eines brütend heißen Sommers. In dessen Verlauf blickt Lena auf das Ende ihrer Schulzeit zurück. Diese ist geprägt gewesen von Langeweile, aber auch von Wut und Gewalt. Hinzu kommt, dass Lena nur schwer Freundschaften schließt, weil sie als Kind kaum stabile Beziehungen erlebt hat. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Großmutter, der auch die getötete Hündin gehörte. Zu ihren Eltern hat sie schon länger keinen Kontakt. Für lange Zeit fühlt sich Lena deshalb nicht würdig, die Freundin von irgendjemandem zu sein, bis sie in der Theater-AG ihrer Schule Tries und schließlich Sascha kennenlernt.
Die Jungs mochten Sascha. Vor Tries hatten die Jungs höchstens Angst. Tries hasste alle Mädchen, die die Jungs schön fanden. Und ganz besonders hasste sie sie, wenn sie selbst sie auch schön fand. Sobald Tries ein Mädchen schön fand, sah sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie ging ihr aus dem Weg oder sie machte ihr das Leben zur Hölle. Sascha konnte sie nicht aus dem Weg gehen. Sascha musste sie immer und überall bemerken, ob sie wollte oder nicht. Und sie waren in der gleichen verdammten Klasse.
Sommer der schlafenden Hunde liest sich in Teilen als düsterer Coming-of-Age-Roman, der die Abgründe seiner Protagonistinnen ausleuchtet. Nach der Schulzeit verbindet Lena und Tries ein Schweigegelübde und das Versprechen, sich der Kontrolle der anderen nicht zu entziehen. Im Ausloten dieser Beziehung, die von verbaler wie körperlicher Gewalt geprägt ist, entwickelt der Roman eine große psychologische Sogkraft. Schon in der Schule lebt Lena mit ihren Freundinnen die eigenen Gefühle aus, gerade die negativen.
Ich fand es erschreckend leicht, mich den beiden anzupassen in ihrer Art, wie sie miteinander umgingen. Laut, aggressiv, schamlos. Es war erlaubt, sich laut übereinander zu ärgern. Alle ärgerten sich leise, dachte ich. Und wie schön war es, sich immer und überall so laut ärgern zu können, wie man es mit Tries und Sascha konnte. Ich kapierte, dass ich wütend sein durfte, dass es sogar erwünscht war, wütend zu sein.
Es liegt nahe, den Roman als weibliches Gegenstück von Chuck Palahniks Fight Club zu lesen. So nahe, dass Laura Dürrschmidt selbst einen Verweis auf das Buch in ihrem Roman einstreut. Denn wie bei Palahniks geht es auch in Dürrschmidts Debütroman nicht nur um das Ausleben von Gewalt, sondern auch darum, wie einsame Menschen versuchen, anderen nahe zu kommen. In psychologischer Hinsicht ist das mitreißend wie meisterhaft erzählt.
Tino Deimann war das über den Roman Sommer der schlafenden Hunde von Laura Dürrschmidt. Ist jetzt im Aufbau Verlag erschienen.
If you broke my heart today, what sound would it make? Would it be a banging or clinking? Are you brave enough to listen to me when I I can bring my heavy soul?
echoes rushing black rivers. Would it deafen us if we listen?
Die Hamburger Singer-Songwriterin Liv Anderson, What Sound, hier bei Unter Büchern. Als Kerstin Hensel 1986 in der legendären Publikationsreihe Poesiealbum mit einem Dutzend Gedichten debütierte, ahnte noch niemand, dass die Autorin einmal zu den größten humoristischen Erzähltalenten der deutschen Literatur würde. Erstmals entfaltete die Absolventin des Leipziger Literaturinstituts ihre Begabung für verschmitzten Witz und satirische Pointen in der vielgelobten Prosasammlung Hallimasch. Später ging es dann weiter mit den Romanen Im Spinnenhaus, Falscher Hase und Lerchenau. Jetzt hat die Schriftstellerin unter dem Titel Abendgruß ein Band mit zwei Erzählungen vorgelegt und Ulf Heise stellt sie uns vor.
Die Region Bitterfeld-Wolfen zählte in der DDR zu den verseuchtesten Orten Europas. Die ungebremst wuchernde Chemieindustrie hatte die Region in einen Pool verwandelt. Kerstin Hensel markiert das verschmutzte Territorium in der Titelstory ihres neuen Prosabandes zwar nirgends ausdrücklich, doch es mangelt nicht an verräterischen Indizien, die von den Tücken des Landstriches zeugen. Zum Beispiel, wenn die Autorin die tragenden Figuren des Textes einführt.
Das Fenster war geschlossen, trotzdem roch es schwefelig. Wolf kam die Idee, Mutter beim nächsten Besuch eine Atemschutzmaske mitzubringen. Er zog das Rollo hoch und erblickte im einfallenden Licht das Gesicht der Mutter. Es war grau. Nebenan auf dem Nachttisch stand eine Batteriefläschchen. Die Tropfen, schwärmte Karin, würden flüssiges Silber enthalten und Mutters Magen beruhigen. Sie ist noch keine 60, dachte der Sohn. Karin teilte ihm mit, dass die Mutter seit kurzem Invalidenrente beziehe und nur noch wie ein Vögelchen äße.
Wolf und Karin sind ein Geschwisterpaar mit geringem Altersunterschied, das Anfang der 1960er Jahre in den sogenannten real existierenden Sozialismus hineingeboren wird. Das heißt, jeder Tag bedeutet nicht nur eine ideologische Kampfansage, sondern auch eine existenzielle Herausforderung. Wolf will dem kleinkarierten Alltag der Anpasser entfliehen. Nach der Wiedervereinigung macht er Karriere als Fotograf. Kerstin Hensel schildert auf berückende Art, wie verloren sich der Künstler in der schönen neuen Konsumwelt fühlt.
Seinen Kleiderschrank nach Garderobe für die Vernissage durchsuchend, stellte Wolf Kohlmann fest, er besaß nichts Passendes. Seit ewiger Zeit trug er die gleichen uncharmanten Sachen, die ihn, wie er urplötzlich interpretierte, auf sein Dasein als fotografischer Dienstleister reduzierten. So sehr Kohlmann apart gekleidete Menschen bewunderte und diese vor der Kamera ins rechte Licht setzte, über seine eigene Ausstattung hatte er nie nachgedacht. Dort, wo er herkam, war es nicht üblich gewesen, nach außen hin zu scheinen.
Von ganz anderem Schrot und Korn ist die Heldin der Geschichte das Gähnen der Giraffe. Sie kommt im Jahr 2000 unter der Obhut einer gutsorgenden Mutter zur Welt, die ihr den Vornamen Tillandsia verleiht. Kerstin Hensel bezieht sich damit auf eine der artenreichsten Pflanzengattungen der Welt. Das tut sie in einer für sie typischen ironischen Manier. Ihre Akteurin entpuppt sich trotz aller Genialität als Autistin ohne soziale Kompetenz. Sie schwelgt nach ihrem Studium in der Wissenschaft, ohne sich für ihre Mitmenschen zu interessieren.
Mein privater Chemie-Forschungskosmos, der von außen betrachtet skurril erscheinen mag, erweiterte sich durch die Beschäftigung mit Industrieklebstoffen. Indem ich anhand verschiedener gedanklicher Experimente neue, adhärente Verbindungen entwickelte, solche, die über den materiellen Gebrauch ins Unstoffliche hineinreichten, geriet ich in einen Zustand absoluter Zufriedenheit. Das Komponieren und Formen von Stoffen aller Art füllte mich aus. Und waren manche Experimente auch fragwürdig, so waren sie nie aussichtslos.
Kerstin Hensel erzählt hier konsequent aus der Ich-Perspektive und sie meistert diesen schwierigen Blickwinkel selbst dann perfekt, wenn sie ihre Protagonistin, ähnlich wie Oskar Mazzarat in dem Roman Die Blechtrommel von Günter Grass, durch die Brille des Kindes auf die Erwachsenen schauen lässt.
Während mir Mutter Episoden aus meiner pränatalen Periode schilderte, starrte ich sie an, zitterte. ballte die Hände zu Fäusten, trampelte auf dem Boden und schließlich nickte ich. Ich war neugierig, wachsam, zeigte keine Spur Ermüdung. Dies bestärkte Mutter in dem Vorsatz, mich forthin in partnerschaftlichem Vertrauen in ihre intimsten Gedanken und Gefühle einzuweihen. Ich sollte begreifen, das Leben ist kein Kinderspiel. Sie jedoch war eine moderne, emanzipierte und von Grund auf offenherzige Mutter.
Unter dem Strich erweisen sich die beiden Prosa-Stücke von Kerstin Hensel als Duett, in dem niemand die Oberhand gewinnt. Die Stimmen wirken sehr ausgewogen. Ihnen wohnt jene leichte, ja unbeschwerte Melancholie inne, die man von Erich Kästner kennt, den die Verfasserin nicht umsonst vorab zitiert.
Ulf Heise war das über Kerstin Hensels Erzählband Abendgruß, erschienen bei Luchterhand.
I dare not say your name. I know you feel the same. And I fear I might say out loud that I love you, 'cause I do. Are the answer, then love is like cancer. It's killing me faster than time. I want to tell someone I hurt. Maybe I should tell you first, but I might be afraid that I'm dying of you. If you are the partner and loving gets harder, pretend I'm a stranger as well. If you don't want us to fight the moments of abuse.
Hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Im vergangenen Jahr war er bei uns zur Buchmesse am Stand zu Gast und jetzt im Frühjahr legt er schon wieder einen neuen Gedichtband vor. Tom Schulz, in Sachsen geborener Autor, der sich mit vielen Gedichtbänden in die deutschsprachige Lyrik der Gegenwart eingeschrieben hat. Sein neuestes Buch heißt Salz und Erinnern. Und es versammelt verschiedene Tonlagen, mal nüchtern aufklärerisch und dann wieder melancholisch oder liebesfroh. Hier ein Auszug aus dem Gedicht »Wenn das Blütenstaubtaxi hält«, gelesen von Jörg Schieke.
Wenn das Blütenstaubtaxi hält, steig bitte ein. Ich wollte immer an deiner Seite sein, sei es Milano oder eine der Schluchten. Ich wollte schlicht an deiner Seite sein. Sehen, wie dein Haar liegt, wie es fällt, wie du die Dinge in einem Harmonium trägst. Manchmal sind die Dinge leicht und unverpackt. Sie bestehen aus sich. Sie leeren sich in einer Fülle. Aus einem Springbrunnen entspringt ein Gebirgssee. Schön seien die Dinge wie Hanf oder eine geküsste Hand, so nah an Herzhand. Sei es tropfenweise Schweiß. Du weißt so vieles mehr als ich.
Jörg Schieke war das mit einem Auszug aus dem Gedicht »Wenn das Blütenstaubtaxi hält« von Tom Schulz zu haben in dem neuesten Band »Salz und Erinnerung«. Tja, und das war unter Büchern in dieser ersten Märzwoche. Blütenstaub, irgendwie schon ein gutes Stichwort, also vielleicht raus mit dem Buch der Wahl auf die nächste Parkbank. Vielleicht war ja was dabei hier bei unter Büchern. Katrin Schumacher sagt »Ahoi, stabiles Lesen«. Bis nächste Woche.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made.